herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute geht es um die Vorgeschichte der Bauernaufstände 1525. Die Essenz der ersten Folge ist es zu verstehen, warum die Bauern sich überhaupt erhoben haben. Wir schauen uns die Vorgeschichte ein bisschen an, den armen Konrad und einige andere kleinere Aufstände in der Zeit und warum die so unzufrieden waren. Und in der zweiten Folge geht es dann tatsächlich eher um die Schlachten, den eigentlichen Verlauf des Bauernkrieges, nachdem wir heute so ein bisschen die Bühne aufbauen. Und in der zweiten Folge erörtern wir dann auch ausgiebiger, warum es danach so lange zu keinen Aufständen mehr kam. Was gibt es vorher noch zu sagen? Bewertet uns gerne, das sage ich sonst immer noch am Ende der Folge, dann hören es nur noch irgendwie 50% unserer Hörer und Hörerinnen. Also lasst uns gerne eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar, teilt das Video oder teilt den Podcast mit Leuten, die das interessieren könnte, die ihr kennt, denen sowas gefällt. Genau, also viel Spaß. Wir haben ein Patreon, auf dem ihr uns unterstützen könnt. Den Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Dort gibt es alle Folgen ein bisschen früher und werbefrei und ab und zu mal eine Bonusfolge. So viel dazu. Wir steigen direkt mit einem Zitat von Friedrich Engels ein.
Auch das deutsche Volk hat seine revolutionäre Tradition. Es gab eine Zeit, wo Deutschland Charaktere hervorbrachte, die sich den besten Leuten der Revolutionen anderer Länder an die Seite stellen können. Wo das deutsche Volk eine Ausdauer und Energie entwickelte, die bei einer zentralisierteren Nation die großartigsten Resultate erzeugt hätte. Wo deutsche Bauern und Plebejer mit Ideen und Plänen schwanger gingen, vor denen ihre Nachkommen oft genug zurückschaudern. Es ist an der Zeit, gegenüber der augenblicklichen Erschlaffung, die sich nach 2 Jahren des Kampfes fast überall zeigt, die ungefügten, aber kräftigen und zähen Gestalten des großen Bauernkriegs dem deutschen Volke wieder vorzuführen. 3 Jahrhunderte sind seitdem verflossen und manches hat sich geändert. Und doch steht der Bauernkrieg unseren heutigen Kämpfen so überaus fern nicht. Und die zu bekämpfenden Gegner sind großenteils noch dieselben.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute mit Jonas und mir. Ja, dieses Zitat ist von Friedrich Engels aus seiner Schrift über die Bauernaufstände, die er hauptsächlich verfasst hat, um sich mit seiner Zeit und den gescheiterten Aufständen 1848 auseinanderzusetzen. Und die Bauernaufstände, über die Engels hier geschrieben hat und über die wir heute reden, sind eben vor allem deswegen interessant, weil sie über die Zeit hinweg so unterschiedlich interpretiert wurden von unterschiedlichen Seiten. Also 1524, 25, 26 waren die großen Jahre des Aufstands, hauptsächlich 1525. Und von Engels und Marx im 19. Jahrhundert über dann die völkische Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts und die sozialistische Ideologie der DDR haben alle eigentlich versucht, die deutschen Bauernaufstände für sich zu vereinnahmen. Und wir schauen heute ein bisschen hinter diese vordergründige Vereinnahmung, die wir alle kennen, und überlegen uns, was war denn damals los? Warum haben die Bauern sich erhoben? Warum hat das Ganze nicht funktioniert? Und wie wurde das Ganze immer wieder aufgewärmt, um aktuelle politische Ereignisse irgendwie mit den Bauern 1525 zu verknüpfen? Vor allem haben wir jetzt bald, also wenn wir den Anfang 1524 anschauen, 500-jähriges Jubiläum und nach 500 Jahren da auf einen der großen Aufstände der deutschen Geschichte zurückzublicken, fand ich spannend. Es wurde sich auch von Hörern und Hörerinnen gewünscht, dieses Thema. Von daher geht es heute um die Bauernaufstände. Viel Spaß! Heute geht es um den Bauernkrieg, ein extrem vielschichtiges Thema. Wir werden uns nicht nur Bauernheere mit Dreschflegeln und Sensen bewaffnet anschauen, die mit Regenbogenfahnen teilweise durch die deutschen Lande ziehen, sondern auch ein bisschen den Antisemitismus der Zeit, Schlachten mit sehr, sehr ungleichem Ausgang und wankelmütige Reformatoren. Weil das Thema so vielschichtig ist, würde ich gern mit euch ein bisschen auf einem Makro-Level einsteigen. Wir schauen uns erst ein bisschen die Vorgeschichte dazu an, weil einfach immer nur 1524 oder so einzusteigen, um zu sagen, da geht's los, ist ein bisschen begrenzter Blick auf die Geschichte und damit verliert man so ein bisschen den größeren Zusammenhang, dass das ja nicht in einem luftleeren Raum passiert. Und weil eben geschichtlich der Bauernaufstand so oft versucht wurde, ja auch ideologisch zu vereinnahmen, habe ich mir in der Vorbereitung Mühe gegeben, keine einfache Antwort darauf zu geben, warum es zu diesem Bauernaufstand kam, sondern ich will euch eigentlich ein bisschen erforschen, welche verschiedenen Faktoren da wahrscheinlich mit maßgeblich waren und wie vielschichtig eben auch die Gemengelage damals war, die dazu geführt hat, dass sich die Bauern tatsächlich dann am Ende erhoben haben. Wir steigen einfach mal auf dem Makrolevel ein, weil vor dem 14. Jahrhundert waren so Volksaufstände zwar nicht unbekannt im Mittelalter, aber eher eine lokale Vorkommnis. Das verändert sich zunehmend, vor allem in Mitteleuropa im 14. und 15. Jahrhundert, weil neuer wirtschaftlicher Druck entsteht. Und zwar von oben nach unten, wie das so oft ist. Und damit kommt es auf einmal im 14. und 15. Jahrhundert zu einer Vielzahl von Volksaufständen in ganz Europa. In Deutschland allein, also was heute Deutschland ist auf dem Territorium, gab es zwischen 1336 und 1525 nicht weniger als 60 Fälle von militanten Bauernaufständen. Also dass die Sache mit den Bauernkriegen und dass das quasi 1525 so ein Alleinstellungsding ist, verschleiert eben die Realität, dass es da eigentlich ein regelmäßiges Vorkommnisse im späten Mittelalter war, dass Bauern Aufstände losbrachen. Und diese Widerstandsaktionen, die beschränken sich eben auch nicht auf Deutschland. Und zwar gab es eben schon im 13. und 14. Jahrhundert so ein bisschen als Vorgeschichte zu diesem großen deutschen Aufstand in der Schweiz, in Flandern, in England verschiedene Aufstände. Im 15. Jahrhundert sehr berühmt die Hussiten, die sich in Böhmen erhoben haben. Was weißt du denn über Jan Hus und die Hussiten, Jonas?
Genau gar nichts. Genau gar nichts.
Dann gebe ich dir die 2 Minuten Superkurzfassung. Also Jan Hus war ein böhmischer, tschechischer Reformator, der 100 Jahre oder 75 Jahre vor Luther versucht hat, etwas Ähnliches zu machen, nämlich eine Reformation der Kirche mit ganz vielen Ideen, die wir dann auch im Protestantismus von Luther wiederfinden und die einen lange Zeit sehr erfolgreichen Volksaufstand in Böhmen und auf dem Gebiet der heutigen Tschechei größtenteils ausgeführt haben, wo mehrmals große Ritterheere geschlagen wurden. Die haben die Wagenburg als militärisches Mittel etabliert, ganz berühmt, und haben dann eben mit ihren sehr wild zusammengewürfelten Heeren versucht, den Vorteil, den Ritterheere hatten, wettzumachen, indem sie Wagenburgen wie im Wilden Westen quasi gebaut haben und mit frühen Kanonen und Armbrüsten da rausgeschossen. Und waren eben sehr disziplinierte Heere. Es gab dann die Taboriten, es gab so einzelne Unterfraktionen in dieser Revolution. Die haben dann Tabor gegründet, die Stadt, die es auch heute noch gibt, und waren sehr extrem. Da finden wir auch so Grundideen, dass alle Menschen gleich sind, die komplette Abschaffung der Ständeherrschaft. Und die hatten ein sehr berühmtes Flegelheer, das mit Dreschflegeln losgezogen ist und Rittertod gekloppt hat für eine Weile. Sehr erfolgreich. Wenn ihr zu diesem Aufstand in Böhmen gute Literatur sucht, ich habe jetzt vor kurzem Der Narrenturm gelesen, vom gleichen Autor, der auch The Witcher geschrieben hat. Dieser polnische Fantasy-Autor. Und Der Narrenturm ist ein Dreiteiler. Der erste heißt Der Narrenturm. Ist eben eine fiktionale Geschichte über einen Medikus, der in dieser Zeit zwischen die Fronten der Revolution oder des Aufstandes gerät. In diesen Büchern werden aber sehr gut quasi die Lebensrealität und die vielschichtigen Verflechtungen, also wunderbar aufgearbeitet. Wenn ihr Lust darauf habt, einen guten Historienroman für die nächsten Ferien sucht, Der Narrenturm ist definitiv super. Auch für dich, Jonas, würde dir riesig Spaß machen beim Lesen. So viel nur zu anderen Aufständen, die da 70 Jahre vorher in der Nähe aufgetreten sind und Europa schockiert haben, weil da eben sich einige Bauern angemaßt haben, mit ihren Predigern das Christentum neu auszulegen und zu sagen, wir distanzieren uns vom Katholizismus und wir machen unser eigenes Ding. Teilweise gab es da auch dann Unterfraktionen, die komplett nackt auf dem Land gelebt haben, tatsächlich so proto-hippie-mäßig, wo dann so einzelne Prediger sich so ein Harem an Frauen nackt in einer Landkommune zusammen irgendwie gesucht haben. Wo tatsächlich der Ausbruch aus der ständischen Gesellschaft sehr extrem ausgefallen ist. Und es wurde natürlich dann vor den Feinden ganz groß an die Glocke gehangen und Flugschriften verbreitet. Ein großes Problem, das Jan Hus hatte, ist, dass der Buchdruck noch nicht so verbreitet oder noch kein großes Ding war. Martin Luther hat da natürlich den Vorteil, dass seine Schriften im folgenden Jahrhundert dann viel besser publiziert und verbreitet werden können als die Ideen von Hus. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum es dann mit Luther anders läuft als mit Jan Hus und der letztlich dann scheiternden Revolution der Hussiten. Beziehungsweise am Ende, ganz Kurzfassung, die liberale Fraktion schließt sich mit den kaiserlichen Truppen am Ende zusammen der Revolution. Es gibt quasi ein Verrat und die machen gemeinsam die Extremen nieder und einigen sich dann auf eine Art Deal. Eine andere berühmte Bürgererhebung, die auch räumlich in den Bereich der Bauernaufstände dann fällt, ist der arme Konrad. Eine Bürgererhebung in Südwestdeutschland zwischen 1509 und 1514, also 10 Jahre vor dem Bauernaufstand, bei dem zumeist die ärmeren und unterprivilegierten Schichten gegen die ökonomischen und politischen Privilegien der Patrizier und des Klerus aufstanden. Und der arme Konrad ist tatsächlich ein ganz spannendes Beispiel, weil das so knapp davor liegt, vor den Bauernaufständen. Die Hauptursache für den Aufstand des armen Konrads waren landesweit Missernten und politische Umbrüche, die zunehmend zu einer wirtschaftlichen Notlage der Unterschicht geführt haben. Weil auf dem Rücken dieser Unterschicht der Frühkapitalismus im ausgehenden Mittelalter ausgetragen wurde. Zum Beispiel haben sich da zu dieser Zeit, zum Anfang des 16. Jahrhunderts, der Preis für einen Scheffel Dinkel innerhalb von kurzer Zeit von 21 Kreuzer und 5 Heller auf 2 Gulden, 4 Kreuzer und 3 Heller, also ist extrem angestiegen. Um jetzt aus dieser mittelalterlichen Währung Sinn zu machen, das entspricht so einer Steigerungsrate von 575%. Also da sind wir mit unserer aktuellen Inflation noch relativ gut beraten. Also extreme Umbrüche, extreme Inflation. Gesellschaftlich verändert sich einiges, wie wir uns gleich anschauen würden. Außerdem haben die Habsburger, die zu der Zeit in Österreich, Österreich-Ungarn geherrscht haben und eben auch weite Teile von Süddeutschland unter ihrer Kontrolle hatten und auch deutsche Kaiser waren, muss man dazu sagen, vom Heiligen Römischen Reich, die haben versucht, das römische Recht einzuführen, um in dieser Kleinstaaterei eine Art, im Rückgriff auf das ursprüngliche römische Recht, eine Art allgemeines Recht einzuführen. Das hört sich erstmal ganz fortschrittlich in Anführungszeichen an. Tatsächlich hat es aber dazu geführt, dass ganz oft die lokalen Rechte der Leute beschnitten wurden und zurückgerudert wurden zugunsten von so einem allgemeinen Recht quasi und überhaupt nicht auf die Lokalinteressen natürlich und die einzelnen Abmachungen, die da seit Jahrhunderten teilweise bestanden haben, eingegangen wurde. In dieser großen Gleichmacherei wurden eben auch viele gute Ideen und lokale Rechte der Bauern zum Beispiel einfach untergebuttert. Das Fass zum Überlaufen. Also das Brot wird teurer, meine Rechtsansprüche werden beschnitten. Es gibt zunehmend so einen korrupten Beamtenadel, der irgendwie versucht, die ganzen allgemeinen, also dem Dorf, der Dorfgemeinschaft gehörigen Ländereien zu privatisieren. Das ist auch ein großer Prozess zu dieser Zeit. Also in allen Bereichen rutscht dir deine, wenn du nicht gut gestellt bist, zunehmend deine wirtschaftliche Grundlage aus den Händen. Das fast zum Überlaufen brachte dann ein Deal mit Herzog Ulrich. Dieser Herzog Ulrich war der Herrscher von Schwaben zu dem Zeitpunkt, der einen sehr maßlosen Lebenswandel führte und zunehmend zusätzlich zu seinen großen Privatausgaben eben noch einen Kriegszug gegen Burgund finanzieren wollte. Deswegen hat er eine Verbrauchssteuer auf Fleisch, Wein und Getreide eingeführt, was natürlich extrem vor allem zu Lasten der ohnehin schon notleidenden städtischen Unterschicht ging. Die Reduzierung der für den Handel notwendigen Maßgewichte, also die Gewichte, die auf dem Marktplatz eingesetzt wurden, erregte dann allgemeine Empörung, da dadurch die Käufer weniger Ware für denselben Preis erhielten. Das sind alles sehr moderne Sachen. Also da wurde sich einfach gesagt, wie können wir mehr Leute Geld aus den Leuten rauskriegen? Ne? Krasse Inflation. Ja, wir machen einfach die Maße ein bisschen kleiner. Ne? Dann, wie werden die Verpackung auf einmal halb so groß ist, nur noch und der Preis der gleiche bleibt, dann regen die sich schon nicht auf und wir kriegen unseren Kriegszug trotzdem noch nach Burgund finanziert. Und das war dann tatsächlich zu viel. Und dann betritt Peter Geis, der Geisespeter, die Bühne. Und das fand ich sehr unterhaltsam. Peter Geis aus Beutelsbach beginnt dann am 2. Mai 1514 im Protest gegen die Missstände mit einem Gottesurteil, nämlich einer Wasserprobe. Das haben wir neulich in einer Folge ausführlicher mal behandelt, nämlich als wir über Hexenprozesse geredet haben mit Fluff und Geschichte. Da habe ich einen kleinen Exkurs zu Wasserproben in der frühen Neuzeit und im ausgehenden Mittelalter mit eingebaut. Also da geht es darum, dass man eben irgendwas ins Wasser wirft, sei es eine Frau oder eben in diesem Fall die Maßgewichte von Ulrich, und dann festlegt, in welchem Fall die Person schuldig oder unschuldig ist. Ja? Und dass es nicht so ganz festgelegt ist, sehen wir an diesem Beispiel, weil der Geistespeter überlegt sich ein besonderes Gottesurteil. Er will die neuen Gewichte vom Herzog in die Rems, in den Fluss werfen. Wenn sie schwimmen würden, wären sie rechtens, würden sie untergehen, dann wäre der gemeine Mann im Recht.
Ja.
Ich finde, da lernt man viel, wieso Gottesurteile funktionieren. Große Überraschung, er hat dann die Gewichte vor einer jubelnden Menge in die Rems geworfen und sie sind natürlich untergegangen und damit hat die Menge sich von Gott absolut bestätigt gefühlt, dass sie in ihrem Protest rechtens sind. Und die Obrigkeit forderte dann am folgenden Tag die Rückgabe der Gewichte. Der Geistbeter konnte oder wollte sie nicht zurückbringen, wahrscheinlich weil sie im Fluss untergegangen sind, was dann zu einer Eskalation der Situation führte. Und als Folge davon hat er dann die Burgkapelle Sturm läuten lassen und stand vor der Menge, die sie da zusammengehaben, und hat ihnen erzählt, er stehe hier stellvertretend für den armen Konrad. Und es war damals eben ein Synonym für den einfachen Mann. Gleichzeitig stand es aber auch für die Gemeinschaft von geheimen Anführern. Der arme Konrad war zu der Zeit nicht nur die Bezeichnung des allgemeinen armen Mannes, sondern war auch, es gab dieses Gerücht für eine Geheimgesellschaft zu der Zeit, die sich den arme Konrad nannte. Das heißt, er spielt da auch ein bisschen auf die Verschwörungstheorien der Zeit mit an. Und es kommt dann eben zu einer Erhebung, wo in verschiedensten Städten des deutschen Südwestens, das sich ausbreitet, weil eben alle die gleichen Probleme haben, in den meisten Städten übernahmen dann die Bürger gewaltlos die Kontrolle über die Städte. Am Ende wurde der Aufschlag aus einer Mischung aus diplomatischen Zugeständnissen und militärischen Niederlagen dann niedergeschlagen. 1700 Aufstände wurden gefangen genommen und gefoltert. Dass nicht die beste Idee ist, so viele Leute zu foltern vielleicht, und dass es vielleicht auch, wenn man die Ursachen nicht bekämpft, sondern nur die Leute foltert, dass es nicht so lange hält, ist klar. Und 10 Jahre später haben wir eben in der gleichen Region, hauptsächlich in Südwestdeutschland, den berühmten Bauernaufstand von 1525, der auch der Bauernkrieg genannt wird. Der Begriff Bauernkrieg ist nicht ganz passend und wird von der Forschung auch immer wieder in Frage gestellt. Dazu schreibt der Historiker Jürgen Bücking, den ich heute noch zweimal zitieren würde. Jonas, bitte.
Denn einmal unterdrückt dieser Begriff die Langfristigkeit der Konflikte, zum anderen schlössen sich, wenn auch nur lose und in brüchiger Verbindung, bürgerliche Krisenberufe, zum Beispiel Söldner, Handwerker, Schreiber, niederer Klerus und andere, den Bauernhaufen an, sodass man mit Recht von einem langfristigen sozialen Systemkonflikt sprechen darf.
Ja, das darf man. Also was er damit meint, ist eben, es waren nicht nur Bauern, die daran beteiligt waren. Und wie wir beim Abend Konrad auch gesehen haben, wo es vor allem um die städtische Unterschicht ging, die diese Aufstände getragen hat, hat es nicht nur auf dem Land irgendwie gebrodelt, sondern auch in den Städten. Spannenderweise schließen sich ja nicht automatisch alle Städte den Bauern an wiederum, genauso wie sie nicht die Bauern automatisch dem armen Konrad angeschlossen haben. Und wir sehen da auf jeden Fall einen Graben zwischen den Städten und der Landbevölkerung. Warum, werden wir aber gleich noch ergründen. Generell ist es aber nicht so einfach zu sagen, das war ein Bauernkrieg, wo nur Bauern gegen andere gekämpft haben, sondern es war eben schon auch eine soziale Krise, die die Bauern und viele andere Berufe wie eben Handwerker und das niedere Bürgertum ergriffen haben. Und das müssen wir immer mitdenken, wenn wir von den Bauernhaufen heute reden. Ich werde das nicht immer dazu sagen, aber in einem Kopf, stellt euch einen Bauernhaufen vor, wo zwischendrin immer noch so ein Schreiner steht und irgendwo hinten links irgendein Azubi aus der Fleischerei. Ja. Wir haben jetzt schon ein bisschen ergründet, was die Leute zu der Zeit gestört hat, aber ich glaube, wir müssen noch einmal ein bisschen tiefer einsteigen, was denn da los war im ausgehenden 15. und frühen 16. Jahrhundert. In den Bereichen in Süddeutschland eben viel unter habsburgerischer Herrschaft, die dann zum Kerngebiet des großen Aufstandes wurden. Und da kommen ganz viele makroökonomische Veränderungen zusammen, die ich sehr spannend fand bei der Recherche. Zum einen haben wir ein extremes Bevölkerungswachstum, also extrem so 1% pro Jahr. Wir haben eine Intensivierung des Fernhandels zu dieser Zeit und damit auch eine verstärkte Nachfrage nach Geld. Da haben wir in der Folge zu Götz von Berlichingen schon mal ganz kurz drüber geredet, ne? Und in einigen anderen Teilen werden wir da heute auch wieder Anklänge haben an die Berlichingen-Folge und das noch ein bisschen genauer ergründen, was auch Berlichingen dazu getrieben hat, so ein rastloses Raubritterleben am Ende zu führen. Diese verstärkte Nachfrage nach Geld, die zu der Zeit aufkommt, führt dazu, dass mehr Geldmünzen geprägt werden müssen. Und wo kriegt man Münzen, vor allem Silbermünzen her? Natürlich aus dem Alpenraum. Das heißt, wir haben eine extreme Zunahme des Silberbergbaus dort. Und die Aktivitäten im Bergbaubereich werden aber hauptsächlich von Privatleuten, Großkaufleuten, Adligen und der Geistlichkeit betrieben. Und die Landesfürsten, die keine eigenen Silberbergwerke hatten, haben einen ständigen Geldbedarf, weil sie mit den anderen mithalten müssen, die ganze Zeit Münzen prägen. Die eine Lösung war, Münzen, die sie bereits hatten, mit schlechterem Metall einfach neu zu gießen, um mehr Münzen zu haben. Das heißt, wir haben einen extremen Verfall an Silberanteil in den Münzen, was natürlich auch zu einer Inflation führt. Und wir haben die Inflation auch noch wegen einer zweiten Entwicklung. Es kommt zu einer Verteuerung von Grundnahrungsmitteln und Textilien, weil es eben Missernten gibt. Hier nochmal ein Zitat von Bücking dazu.
Die nominellen Grundbesitzer wurden der Inflation mit den traditionellen Grundabgaben nicht mehr Herr. Deshalb suchten sie die steigenden Kosten mittels neuer Abgaben oder in der widerrechtlichen Ausweitung der alten Naturalleistungen zu kompensieren.
Ja, also wenn ich zu wenig Geld habe, was mache ich? Ich bin Feudalherr, ich habe kein Silberbergwerk, aber ich sitze da mit einem Haufen Bauern, die sich das Land von mir mieten und ich habe so gewisse Privilegien und mittelalterliche Feudalrechte und die versuche ich jetzt eben zu erweitern und da so viel wie möglich rauszuholen. Und es ist für die Bauern umso frustrierender, dass dieser gesellschaftliche Wandel zum Frühkapitalismus irgendwie auf ihren Nacken ausgetragen werden soll, als sie sich eigentlich in dieser Zeit seit dem 13. Jahrhundert ganz viele Rechte erkämpft hatten. Also wir sind da, die Bauern haben eine Begrenzung der Rechte des Adels und sowas eigentlich erarbeitet und jetzt soll das Ganze alles irgendwie wieder verloren gehen, zurückgeschraubt werden, weil es irgendwelche großökonomischen Veränderungen gibt. Das ist natürlich jetzt nicht nachvollziehbar für die einzelne Person. Und auf der anderen Seite war das Feudalsystem so ein bisschen durchgespielt. Also du hattest zwar zu der Zeit dann halt dein Adligen, aber der war vielleicht gar nicht mehr bei dir in der Nähe, sondern saß vielleicht schon als Beamtenadel Teile der Zeit in der nächsten Verwaltungsstadt und kam nur noch unregelmäßig auf sein Landschloss und so. Also wir sehen die Entwicklung weg von dieser Idee, oh, ich bekomme dafür irgendwie Schutz besonders von meinem Adligen. Vor allem, weil der niedere Adel ja auch unter enormen Druck geriet, wie wir in der Folge von zu Götz von Berlichingen auch gesehen haben und damit zunehmend eben auch angefangen hat, sich als Raubritter über Wasser zu halten. Und wer leidet da am Ende wieder drunter? Die Bauern. Also natürlich auch ein paar Händler, aber eben in erster Linie werden da auch wieder Bauern ausgeraubt, die auf dem Weg zum nächsten Marktplatz sind und so. Und wir sehen, alle Schichten haben in dieser Zeit zu kämpfen mit deren Veränderungen und alle versuchen es nach unten abzugeben, den Druck. Und unten stehen in dieser Situation nun mal die Bauern am Ende dieser Kette. Dazu kommt, dass sich der Hochadel überhaupt nicht für die Lebensumstände der Bauern interessiert hat und es so Standesdünkel eben gab und man überhaupt nicht willens war, irgendwelche eigenen Privilegien oder anderes zu beschränken. Da habe ich mal einen Brief vom Bundesrat Eck, dem Kanzler Eck, an seinen Herzog Wilhelm von Bayern, aus dem Jahr des Aufstands 1525 zwei private Nachrichten einmal rausgesucht, die sehr stellvertretend für den Blick des Hochadels vor allem auf die Bauernaufstände sind.
7. März 1525. Nur still jetzt und geheim. Aus dem Begehren der Bauernschaft ersieht man, was Luther de Genere bewirkt. Wildbret und Fische frei und niemand nichts zu geben. Dieser Teufel ist nicht zu bannen ohne den Henker. 9. März 1525. Wir werden gegen die Bauern bald solchen Ernst gebrauchen, dass ihr höllisch Evangelium in kurzen Tagen erlöschen wird. Der Bauern brüderliche Liebe ist mir ganz zuwider. Ich habe mit meinen Geschwistern nicht gerne geteilt, geschweige, dass ich das mit Fremden und mit Bauern täte.
Spannender Mensch. Er wollte nicht bei seinen Geschwistern teilen und jetzt soll er mit Bauern teilen. Sein Recht auf allen Fisch und alles Wild im Wald, wo kommen wir denn dahin? Alles meins, mein Wald, meine Jagdprivilegien und so weiter. Ihr seht, problematische Gemengelage. Wir haben eine extrem von seinen Bauern entfernte Oberschicht, die sich zunehmend zu bereichern fühlt und frühkapitalistische Spiele spielt und gleichzeitig die Bauern, auf deren Rücken das ausgetragen wird. Ja, und die Frage, die jetzt so ein bisschen aufkommt, ist, wer gewinnt? Wenn alle verlieren, die wir bis jetzt besprochen haben, wer ist der große Gewinner dieser Entwicklung? Und das sind eben hauptsächlich die Kaufleute in den Städten. Die produzierenden Schichten allgemein verlieren. Also die Gilden, die Handwerker verlieren eben auch mit den Bauern an dieser Entwicklung, weil zunehmend Bauern und Handwerker vom Handel ausgeschlossen werden und ihre Verteilerrolle, die sie ursprünglich mal inne hatten, an die Kaufleute abgeben.
Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Ja, und die Entwicklung setzt da einfach extrem ein, die fängt hier an. Du musst dir einfach vorstellen, du hast so Handwerksgenossenschaften lokale, die sich dann auf einmal in direkter Konkurrenz mit überregionalen Kaufmannsgesellschaften befinden und mit den Preisen einfach nicht mithalten können und zunehmend Absatzschwierigkeiten haben, weil die kontrollieren, was auf einer Messe in Leipzig oder dort auf dem Markt dann verkauft wird. Und sich die kleine Handwerksinnung halt nicht leisten kann, auf all die Messen zu gehen, die auf einmal so ein zentraler Umschlagplatz werden und so. Ja, also so ein bisschen die Amazon-Einzelhandelssache. Und die Großkaufleute brachten dann zunehmend auch die Handwerker über Kredite in Abhängigkeit und machten dadurch denen ihre Arbeitskraft zu einer Art Ware. Wenn ich genug Handwerker habe, die mir Geld schulden und dann für mich auf Kredit arbeiten, um das abzuarbeiten, habe ich halt quasi so eine Bruttofabrik, so eine dezentrale, ne? So merkantilistisch, die ich dann ja schon ausnutzen kann, so ein bisschen. Übrigens, in dieser Zeit steigen eben auch die Fugger auf, über die wir ja schon ein, zwei Mal so kurz geredet haben, die ursprünglich eben auch Weber waren. Und die dann von einem Webersgeschlecht es schaffen, also den ultimativen sozialen Aufstieg, am Anfang, indem sie Augsburger Handwerker finanzieren und Kredite vergeben an verarmende Augsburger Handwerker und denen ihre Arbeitskraft eben nutzen, um die Waren überregional zu verkaufen oder was aufzubauen. Dann, bis sie zum Kreditgeber des Hauses Habsburg werden und da die Krönungen und Hochzeiten von Maximilian um die Zeit, also vor den Bauernaufständen hier, aber schon im 16. Jahrhundert finanzieren, ne? Also Privatfinanzier des Kaisers und dann auch im Bauernkrieg eine sehr, sehr direkte Rolle spielen werden, wie wir bald hören. Ja, die Fugger, ganz spannend. Also finde ich, an den Fuggern kann man das Beispiel dieses sozialen Aufstieges der Kaufleute in dieser Zeit, finde ich, sehr gut nachzeichnen. Als große Gewinner. Wer hat aus Versehen auch nur mitgewonnen? Die Juden. Suboptimal für die, weil die waren ja schon in dieser Zeit größtenteils ins Finanzgeschäft gedrängt worden, durften kein Land besitzen. Da könnt ihr euch gerne unsere Folge zu den Rothschilds mal anhören, wenn euch das genauer interessiert. Und die haben dann eben, weil sie bereits schon Kredite vergeben haben, an dieser Inflation auch mitverdient, an dem zunehmenden Bedarf, dass eben Geld auf einmal im Gegensatz zu Naturalien eine größere Rolle spielt, im Gegensatz zu Landbesitz. Und wenn dann die ganze Zeit eben Adelige sich Geld leihen müssen, ist man als Geldleiher natürlich in einer ganz guten Position. Ja, die Fugger haben nichts anderes gemacht in einem größeren Maßstab. So, ganz klar. Und deswegen auch immer dieses Argument, dass Christen kein Geld verliehen hätten zu der Zeit überhaupt nicht. Und das nur die Juden waren, ist halt eigentlich, also ist halt derzeit auf jeden Fall Quatsch, weil das dieses christliche Gebot ist da auf jeden Fall den Fugger nichts mehr wert, dass man nichts gegen Zinsen verleihen soll. Und auch ansonsten gibt es da genug deutsche Kaufmannsgesellschaften, die genau damit ihr Geld verdient haben. Die Juden aber, die sind einfacher zu Outsidern, zu Othern als die Fugger. Und deswegen sehen wir in den Bauernaufständen auch antisemitische Ansätze der Bauern, wo eben gezielt auch dann die Juden gemeinsam mit den Aristokraten und dem Adel, also Klerus und Adel als dritte Schicht, als Feinde betrachtet wurden. Spannenderweise, die Wut geht nicht so direkt auf die Kaufleute, wie sie das vielleicht hätte sein sollen, als große Profiteure, sondern sie wendet sich gegen die Leute, bei denen die Bauern selber eben Schulden haben. Und die haben sich selber nicht bei den Kaufleuten. Die haben sie eben bei ihren Adligen mit den erweiterten Frondiensten, die haben sie beim Klerus, bei den Klöstern, wo sie Arbeitsdienst leisten müssen, und das haben sie bei Juden auf einer lokalen Ebene. Und damit werden die am meisten angefeindet und dann eben auch gibt es einige Pogrome im Rahmen des Bauernaufstandes, wo Gelder von Juden und Häuser geplündert werden, Unterlagen vernichtet mit Schuldbriefen und so weiter. Beispielhaft dafür fand ich den Satz eines schwäbischen Haufens von Bauern, also eines Bauernheeres, der sich mit einer Forderung für die Wiedereinsetzung von Herzog Ulrich, den wir vorhin gehört haben, der sehr, sehr unpopulär war bei seinen Leuten, aber es gab einen einzigen Bauernhaufen, der sich dafür eingesetzt hat, dass Ulrich wieder zurückkommen kann und nicht die Habsburger. Die Habsburger haben da kurz Pfandherrschaft über Schwaben gehabt und das sollte eben zurückgängig gemacht werden. Und da haben die was ganz Spannendes geschrieben. Ist auch wieder von Nachbrücking zitiert hier, der das einordnet.
In realistischer Einschätzung der Verhaltensstörungen und Unzurechnungsfähigkeit Herzog Ulrichs argumentierte die aufständische Landmannschaft wie folgt: Da us gottlichen und kaiserlichen Rechten das Recht jemat, er sie Türk, Heid, Jud, Mörder, Dieb oder wie der Name haben mag, nicht seiner Rechte entsetzt werden dürfe, müsse auch Herzog Ulrich das Recht auf sein Territorium wieder eingeräumt werden.
Ja, spannende Aufzählung, oder? Also sie auch spannend für Ulrich, dass er eben in dieser Reihe, aber sie sagen quasi, sei er Türke, Heide, also nicht Christ, Jude, Mörder, Dieb oder wie sein Name sein mag. Und wie sein Name sein mag, ist eben Ulrich. Ja, also wir sehen, wer die anderen hier sind für diese schwäbischen Bauern im 16. Jahrhundert. Das ist eben der Türke, der vor Wien steht als große Gefahr zu der Zeit. War bei den Reformatoren eben auch ein großes Thema, immer die Türkengefahr. Luther und Johannes Kepler und wie die alle hießen, die sich da eben in ihren Schriften für groß gemacht haben, dass da quasi der Schrecken aus der Hölle vor Wien stehen würde. Und auf der anderen Seite dann die Juden als großes andere. Genau, in einer Kategorie mit Mördern und Dieben hier. Also das siehst du schon, wie weit außerhalb der Gesellschaft das alles eingeordnet wird. Ja, und die Bauern, die sich dann 1525 erheben, es gibt drei oberschwäbische Bauernheere, die eben gezielt ihre Lebensverhältnisse verbessern wollen und eigentlich keinen Krieg starten. Sie wollen eigentlich nur sich gemeinsam erheben und mit ihren Forderungen zu einer Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse beitragen und haben da so eine sehr demokratische Art und Weise. Es gibt dann quasi Gremien, die Forderungen formulieren, die werden dann zu den Schreibern geschickt und die werden dann abgenickt und kommen dann zurück und werden umformuliert. So ein bisschen wie Parlament heute. Und am Ende haben wir sehr berühmte 12 Artikel, die von den Bauern in Memmingen im Februar, März 1525 verfasst wurden. Und diese 12 Artikel forderten eben die freie Pfarrerwahl, die Abschaffung des Kleinzehnten, die kirchliche oder gemeinnützige Verwendung des Großzehnten, also diese beiden 10%, die man eben abgeben musste, die Aufhebung der Leibeigenschaft, die freie Jagd und Fischerei, die Rückgabe der Wälder, die Reduzierung der Frondienste, die Einhaltung bestehender Besitzbedingungen, die Neufestsetzung der Abgaben an den Grundherrn, Feste statt willkürliche Strafen, Rückgabe der Almenden. Almenden sind diese Gemeinschaftsgebiete, die quasi allen gehört haben, wo jeder nutzen konnte im Dorf gemeinschaftsgenutzte Flächen. Und die haben eben vor allem den Armen ermöglicht, über das Jahr hinweg zu überleben. Die Abschaffung des Todfalls und also der Todesstrafe. Und der 12. Artikel nimmt den Gedanken der Präambel wieder auf und erklärt die grundsätzliche Bereitschaft, auf alle Forderungen zu verzichten, die dem Wort Gottes nicht gemäß sind. Also wir berufen uns hier schon sehr direkt dann auch eben auf die Religion und sagen, wir haben hier 11 Punkte, die wir fordern. Unser 12. Punkt ist, wenn ihr irgendwas nicht gottwillig oder rechtens oder gegen die Bibel seid, dann sind wir bereit, darauf zu verzichten, weil wir fordern nur Sachen, die auch Gott gefallen, nur gottgefällige. Jetzt haben wir diese 12 Punkte. Was hältst du von denen? Was ist da dein Eindruck von?
Sieht ja ganz gut aus. Also für die damalige Zeit.
Also das ist eigentlich sehr modern. Also wenn du jetzt zurückgehen würdest und mittelalterlicher Bauer wärst und man dich fragen würde, was wären denn 11 Sachen, die du jetzt gerade hier bei dir verbessern würdest, dann ist es eine ganz solide Reihe von Forderungen. Auch ja, sehr präzise, kurz zusammengefasst, sehr gut, passt auf jedes Pamphlet, kann man gut verbreiten. Es waren zu viele Steuern, es waren zu viele Abgaben, Die Leibeigenschaft sollte abgeschafft werden. Sie wollten wieder frei jagen und fischen können, eben vor allem dann in Jahren der Missernten, das waren alles Privilegien des Adels. Du wurdest als Bauer schwer bestraft, wenn du irgendwie bei der Wilderei erwischt wurdest, weil die Aristokraten da dieses Privileg des Jägers als Kriegerklasse irgendwie sich erhalten haben. Und dass eben zunehmend die Allmende, diese gemeinschaftlichen Gebiete auch abgegeben werden mussten und so. Klar, das sind alles Sachen, die ihnen genommen wurden über die Zeit, die sie gern haben würden. Und das sind alles auch nicht wahnsinnige. Also ja, da geht es jetzt nicht darum, die Grundstruktur abzuschaffen. Sie wollen sagen nicht, aber jetzt müssen alle Bauern herrschen. Das Spannende ist aber, dass sich das über das Jahr 1525 hinweg entwickelt. Und dass ja auch nicht immer alle einer Meinung sind. Dass es viele lokale auch Aufstände gibt, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und deswegen ist es so schwer zu sagen, die Bauern 1525 haben da und da dafür gekämpft, weil das eben sehr unterschiedlich ist regional und sich entwickelt. Also diese 12 Punkte aus Memmingen sind quasi so der erste Punkt, dann wollen sie die alte Ordnung wieder funktionsgerechter herstellen über die Zeit. Dann kommen sie in so eine Zeit hinein, wo sie eine Gleichberechtigung aller Schichten fordern, was natürlich viel sozialrevolutionärer ist, wie diese 12 Punkte, die wir gerade vorgelesen haben. Und ganz am Ende gibt es dann so die Vorstellung, dass die Bauern eigentlich doch als Mehrheit die Gesellschaft dominieren sollten. Ganz am Ende. Also sehr spannend, wie sich da auch über ein Jahr zu dem Punkt Revolution, es ist wahrscheinlich, ne, ging den Bauern die meiste Zeit und größtenteils nicht darum, irgendwie die Führung zu übernehmen, sondern sie wollten hauptsächlich eben die 13 Punkte erstmal, die wir gerade besprochen haben, umsetzen. Und dann wird das Ganze über die Zeit immer radikaler. Damit, denke ich, haben wir ganz gut verstanden, warum die Bauern schlecht drauf waren, was sie gestört haben, was sie wollten. Und jetzt können wir uns anschauen, wie es so lief für die Bauern, die Deutschen.
Es wird bluten.
Ja, so viel zur Folge heute erstmal. Ich habe jetzt im Schnitt bemerkt, dass wir doch ganz schön lange über die Bauernaufstände geredet haben, ich und Jonas, und dass sich das Ganze eigentlich ziemlich gut in zwei Teile einteilen lässt, nämlich einmal den ersten Teil, den ihr jetzt heute gehört habt, die Vorgeschichte und ein bisschen die Makrogeschichte, die Veränderungen zu der Zeit wirtschaftlich und sozial, die eben zu den Bauernaufständen geführt haben. Und nächste Woche steigen wir wirklich ein. Die versprochenen Schlachten kommen alle nächste Woche. Und wir kümmern uns noch ein bisschen um die Rolle der Reformatoren und um Luther und Thomas Münzer wird es gehen. Und wie die Bauernaufstände beeinflusst haben und ihre ganz unterschiedlichen Wege gegangen sind jeweils. Ja, genau. So viel zu nächster Woche. Ansonsten der übliche Appell von mir: Lasst uns gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr uns auf YouTube schaut, einen Kommentar. Folgt uns gerne auf allen Plattformen, sei es Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr seid. Lasst uns gerne 5-Sterne-Bewertungen auf Podcast oder Spotify da. Wir sind letzte Zeit ein bisschen abgerutscht, was die Sternebewertungen angeht. Das liegt auch daran, dass wir jetzt wahrscheinlich viele mehr Hörer haben wie vorher. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir wirklich schlechter werden. Wenn ihr findet, dass wir immer noch 5 Sterne verdient haben, dann lasst sie uns gerne da und vergesst das nicht. Ich sehe an den Statistiken, wie viele Abonnenten wir haben. Und da sind wir eher bei so 10%, die uns bis jetzt die Bewertung dagelassen haben. Wenn ihr euch ertappt fühlt und zu den stillen 90% gehört, die uns abonniert haben, aber noch keine 5-Sterne-Bewertung dagelassen haben, holt das gerne kurz nach in eurer Spotify- oder Podcast-App. Das hilft uns sehr, dass mehr Leute den Podcast auch finden und dass er weiterempfohlen wird von den Apps. Genau. So viel dazu. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.